Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Johannes Wiczorek. Die Tage von Gründonnerstag bis Ostern sind das sogenannte Triduum, die heiligen drei Tage unserer Erlösung, die wichtigsten Tage im Kirchenjahr. Heute ist Gründonnerstag. Zu Gast in dieser Sendung ist heute Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Pfarrer Abel führt uns darin ein, diese Tage besser mitfeiern zu können. Lange Zeit war Pfarrer Abel Spiritual im Priesterseminar Leopoldinum in Heiligenkreuz im Wienerwald. Sie kennen Pfarrer Abel aber auch von unseren Radioexerzitien, die er einmal hier im Radio im Jahr hält. Wir freuen uns auf diese Gedanken von Pfarrer Winfried Abel. Und zuerst darf ich ihn auch noch in dieser Sendung begrüßen. Pfarrer Abel, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Wiczorek. Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Radio Horeb Familie.
Damit darf ich das Wort Ihnen geben, Pfarrer Abel. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken.
Gerne. Ich darf beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Radio Horeb Familie, die ganze Geschichte des Menschen mit Gott, und die beginnt ja am ersten Schöpfungstag, da der Mensch das Licht der Welt erblickte. Die ganze Geschichte des Menschen mit Gott nennt man Heilsgeschichte. Und diese findet ihre Verdichtung in jedem Kirchenjahr, wo die gesamte Heilsgeschichte, also von der Erwartung des Messias, denken wir an die Adventszeit, über die Ankunft Gottes in der Welt, in Menschengestalt, in der Geburt von Bethlehem, Weihnachten, wenn das öffentliche Leben bedacht wird, schließlich das Leiden und Sterben, die Auferstehung Christi, die Geistaussendung und die Zeit nach der Geistaussendung, nach Pfingsten, also was wir Apostelgeschichte nennen könnten, das alles feiern wir in einem dicht gedrängten Kirchenjahr in verschiedenen Epochen, in verschiedenen Wochen, angefangen, wie gesagt, mit dem ersten Advent, mit dem das Kirchenjahr beginnt, bis zum Schluss des Kirchenjahres. Und wir leben, wenn man das so will, immer noch in der Apostelgeschichte. Das heißt, wir sind immer noch die gesendete Kirche in die Welt hinein seit dem Pfingstfest und Christus ist mitten unter uns. Und wir feiern gerade in diesen Tagen so etwas wie einen Höhepunkt oder den Höhepunkt. Man könnte sogar Folgendes sagen: aus dem verschleiernden Vordergrund der profanen Geschichte der Menschheit, die man ja im Geschichtsunterricht lernt, mit all den großen Gestalten, Alexander dem Großen und dem Kaiser Augustus und mit Cäsar und mit Karl dem Großen und mit Napoleon und mit all diesen großen Gestalten, die vor allem auch als Krieger das Angesicht der Erde verändert haben. Dies, hinter diesem verschleiernden Vordergrund kommt der eigentliche tragende Hintergrund zum Vorschein in diesen drei sogenannten österlichen Tagen, die wir auch das österliche Triduum nennen. Denn das, was wir jetzt feiern in diesen Tagen, ist das, was die Welt zusammenhält, was eigentlich der Hintergrund der ganzen Menschheitsgeschichte ist. Wie gesagt, verschleiert durch all diese äußeren Fakten, die uns den Blick verstellen. Aber hier spielt sich die wahre Heilsgeschichte des Menschen ab, in dem, was wir in diesen Tagen feiern. Sie sind also Höhepunkt und Mittelpunkt nicht nur der Karwoche, der Fastenzeit, des Kirchenjahres, sondern der ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte. Die Heilige Woche hat ja begonnen mit dem Palmsonntag, den wir bereits hinter uns haben. Schon am Palmsonntag deutet sich an, wie ambivalent die Erscheinung Christi in dieser Welt sich ereignet hat, nämlich von der falschen Messias-Erwartung, die aufbraust in dem Hosianna, in dem Christus, als er in Jerusalem einzog, von der jubelnden Menge begrüßt wurde, bis hin zu dem verbissenen Kreuziget ihn, mit dem man Jesu Tod herbeiwünscht, die aufgewiegelte Menge, ausgerechnet von den religiösen Führern der damaligen Zeit, aufgewiegelt fordert den Tod Christi. Beides zusammen erleben wir auch in der Kirche hier auf der Erde. Die Kirche hat ihre triumphalen Züge, sie wird auch manchmal bewundert, auf der anderen Seite wird sie geschmäht und verfolgt, wie Jesus eben auch sein Schicksal erlitten hat. Er sagt ja selber, haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen, der Diener ist nicht größer als sein Meister. So erlebt eben die Kirche auch das, was das Schicksal Jesu war in ihrer Geschichte bis zum letzten Tag. Sie ist also die fortlebende Inkarnation, könnte man sagen, die fortwährende Menschwerdung Christi in einer sozialen Gestalt, die wir Kirche nennen, in vielen, vielen Gliedern, in den Heiligen, aber auch in den Sündern. Und beides ist ja oft in einer Seele vereint, Heiligkeit und Sündigkeit. Wie gesagt, wir feiern in diesen Tagen Kreuz und Auferstehung Christi. Und diese sind in den vier Evangelien der Mittelpunkt der Verkündigung und waren auch immer der Mittelpunkt der Verkündigung der Kirche. Und wenn wir nicht Kreuz und Auferstehung verkünden, sind wir nicht die authentische Kirche Jesu Christi. Auch das Kirchenjahr mit seiner Liturgie nimmt sich dieser Geheimnisse besonders detailliert an, nämlich indem wir gerade diese drei Tage, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern, ich möchte fast sagen, in der minutiösen Gleichschaltung feiern, als wenn wir selbst dabei wären. Ja, es ist die Vergegenwärtigung dieses Geheimnisses, denn Liturgie ist immer auch Vergegenwärtigung. Es wird also gewissermaßen Zeit und Raum gesprengt durch den Heiligen Geist, der uns hineinführt in ein Geheimnis, das überzeitliche Bedeutung hat. Und noch eines gibt es zu bedenken. Was wir jetzt in der Liturgie feiern, das hat sich eigentlich im alltäglichen Leben Jesu abgespielt, also nicht im liturgischen Raum. Jesus hat seine Geburt ja nicht in der Kirche gefeiert, sondern in einem Stall von Bethlehem. Und seine Kreuzigung fand wiederum nicht in einer Karfreitagsliturgie in einer Kirche statt, sondern auf einem Hinrichtungshügel außerhalb der Mauern von Jerusalem. Und das Abendmahl fand wiederum nicht im Tempel oder in einer Synagoge statt, sondern in einem Raum, wie eben auch das jüdische Volk, die jüdische Familie am Pesachabend um einen Tisch in einer privaten Atmosphäre versammelt war. Das heißt, all das, was im Leben Jesu sich alltäglich ereignete, ist gewissermaßen Liturgie geworden. Und die Liturgie soll wiederum unser alltägliches Leben prägen, so, dass man die Liturgie wiederfindet in unserem Alltag. Deswegen hat ja der Priester, wenn er früher das Volk entlassen hat, aus dem Gottesdienst, als noch die lateinische Liturgie gefeiert wurde, immer dieses Ite Missa est ausgerufen. Geht, feiert eure Messe jetzt im Alltag. Missa est, das heißt nicht nur, ihr seid gesendet, sondern eure Messe findet jetzt statt im Alltag. Das, was ihr liturgisch feiert, soll im Alltag sich bewähren und zu einer Liturgie werden und zu einem Zeugnis für die Menschen, so wie das, was im Alltag Jesus sich ereignete, zur Liturgie geworden ist. So müssen wir auch diese liturgischen Feiern, Gründonnerstag, Karfreitag und Osterfest, betrachten. Zunächst einmal nehmen wir uns den Gründonnerstag, den heutigen Tag, vor. Der Name Gründonnerstag hat wohl mit der grünen Farbe, die jetzt im Frühling wieder in der Natur sichtbar wird, nichts zu tun, sondern dieses Wort grün leitet sich wohl ab von grienen, dem mittelhochdeutschen Greinen, das heißt weinen. Früher nannte man die Büßer, die zur öffentlichen Buße von der Kirche verurteilt wurden, nannte man die Weinenden. Sie wurden eine Zeit lang aus dem gottesdienstlichen Raum verbannt und durften dann wieder am Gründonnerstag in die Kirche aufgenommen werden. Die Weinenden wurden wieder zu Lachenden. Das besondere Gedenken an diesem Tag ist also das Abendmahl, das Pesachmahl, das Jesus benutzte, um daraus ein Zeichen und eine Feier des neuen Bundes, des ewigen Bundes mit seinen Jüngern und mit der Kirche, mit der Welt zu begründen. Das Abendmahl. Es wurde das Osterlamm geschlachtet, aber Jesus selber wollte ja dieses Osterlamm werden. Denken wir an die Abrahamsgeschichte. Man muss immer diese Geschehnisse in diesen großen Zusammenhängen des alten und neuen Bundes bis in die Gegenwart hinein betrachten. Denn schon im alten Bund, fast 2000 Jahre vor Christus, stand diese Frage im Raum, als Abraham seinen Sohn darbringen sollte. Vater, so fragte Isaak, hier ist das Feuer und hier ist das Opfer, ist das Brennholz. Wo ist das Opferlamm? Diese Frage, die Abraham nicht beantworten konnte, weil er sagte, Gott wird sich eines auserwählen. Diese Frage ist erst 2000 Jahre später beantwortet worden durch Johannes den Täufer. Sie kennen ja dieses wunderbare Bild von Matthias Grünewald auf dem Isenheimer Altar, wie Johannes der Täufer, der eigentlich ja schon von Herodes hingerichtet war, aber in dieses Bild hineinkomponiert mit dem lange ausgestreckten Zeigefinger auf den Gekreuzigten zeigt, dieses ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ja, das feiern wir in der Abendmahlsfeier. Merkwürdigerweise hat der Evangelist Johannes das Abendmahl nicht ausführlich geschildert wie die anderen Evangelisten, sondern nur in einem kurzen Nebensatz erwähnt, aber anstelle der Abendmahlschilderung die Fußwaschung erwähnt, die bei den anderen Evangelisten nicht vorkommt. Hier wird also ein Aspekt herausgegriffen, der meines Erachtens sehr wichtig ist, nämlich Gott der Dienenden. Wenn wir also von Gottesdienst sprechen, sprechen wir zunächst einmal von dem dienenden Gott und nicht so sehr von dem Menschen, der Gott dient, sondern von dem dienenden Gott, der gekommen ist, um dem Menschen die Füße zu waschen, wohlbemerkt dem sündigen Menschen. Das heißt also, Gott erniedrigt sich. Er macht sich zum Diener derer, die zu Sklaven der Sünde geworden sind. Also zum Sklaven der Sklaven erniedrigt er sich, um ihnen die Füße zu waschen, um zu zeigen, er hat sich erniedrigt unter die Sünder. Wir bekennen das ja im Glaubensbekenntnis nach der uralten Formulierung, hinabgestiegen in das Reich des Todes oder sogar in die Hölle. Also, Jesus erniedrigt sich und schenkt sich im Brot des Lebens. Er wird immer kleiner, ja, kleiner als Menschen sich machen können, bis in die Gestalt des Brotes, in der er sich multipliziert für die ganze Welt, wenn er das zu den Jüngern sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und damit ist auch verbunden die Einsetzung des Priesteramtes. Der Gründonnerstag ist eben auch der Priestertag, an dem nicht der Klerikalismus gefeiert wird, wie manche dem Gründonnerstag unterstellen, sondern die Einsetzung des priesterlichen Dienstes, besser gesagt, die Fortsetzung des priesterlichen Dienstes Christi in den Vollmachtsämtern, die Jesus nur allein verleihen kann und seinen Aposteln anvertraut hat. Das feiern wir alles am Gründonnerstag. Es ist ein unglaubliches Ereignis, wenn es da heißt im Evangelium, da er die Seinen liebte, liebte er sie bis zur Vollendung. Das heißt also, Jesus ist bis zum Äußersten gegangen, so weit wie kein Mensch bisher gegangen ist und gehen könnte. Ja, er sprengt alle Formen der Liebe, wenn er zum Beispiel sagt, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt. Als er über springt das, was wir oft mit Liebe verbinden, zum Beispiel die Sexualität, die spielt bei ihm vielleicht am Rande eine Rolle. Sie kann ein Ausdruck der Liebe sein, aber die eigentliche Liebe ist die Hingabe des eigenen Lebens. Und das geschieht im Zeichen des Brotes und im Zeichen des Weines, in denen er sich multipliziert auf die ganze Erde und überall gegenwärtig bleiben möchte nach seiner Verheißung. Seht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ja, also dieser Gründonnerstag mit der Einsetzung der Eucharistie und mit der Begründung des priesterlichen Amtes ist für die Kirche konstitutiv wichtig. Und dann wird am Schluss eben auch des Ölbergleidens gedacht, denn Jesus ist ja nach dem Abendmahl mit den Jüngern zum Ölberg gegangen, um dort den Willen des Vaters zu erbitten und sich dem Willen des Vaters zu unterwerfen in einem unglaublichen seelischen Ringen, in dem er sich konfrontieren lässt mit der ganzen Sünde der Welt, dem unästhetischsten, das man sich vorstellen kann für den, der der reinste und heiligste ist. Sich konfrontieren zu lassen mit diesem Ekel der Sünde, das war sein eigentliches Leiden. Das war eigentlich das, um was er gerungen hat. Es ging hier nicht so sehr um die körperlichen Schmerzen, die er am Kreuz erlitten hat oder zuvor durch Geißelung und Dornenkrönung, sondern es ging ihm um diese Konfrontation mit dem ekligsten, abscheulichsten, hässlichsten, was überhaupt dem Heiligen sich widersetzen kann. Und das sollte er an sich sozusagen geschehen lassen. Daran sollte er als Mensch sterben, damit das alles bewältigt, überwältigt und besiegt werden konnte. Schließlich gedenken wir an demselben Abend, am Gründonnerstag auch, der Gefangennahme Jesu, wie er verraten von Judas abgeführt wird zum Verhör zum Hohen Rat. Die Liturgie hat zum Thema als Einführung in das Triduum am Gründonnerstag die Verse: Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist uns das Heil geworden und Auferstehung und Leben. Durch ihn sind wir erlöst und befreit. Hier wird, liebe Radio Horeb Familie, wird das Kreuz in einem ganz anderen Licht betrachtet, als es gemeinhin von den Menschen gesehen wird. Das Kreuz ist ja nicht nur ein Symbol für Grausamkeit. Manche meinen sogar, man könnte den heutigen Menschen solche Symbole gar nicht mehr zumuten. Deswegen müsse man dieses Symbol aus den Klassenräumen der Schulen herausnehmen, weil Kinder schockiert werden könnten durch den Anblick des Kreuzes oder ähnlich. Wobei man natürlich bedenken muss, dass die Kinder zu Hause ihre Horrorvideos viel besser verdauen, scheinbar, als den Anblick des Kreuzes. Nein, das Kreuz ist nicht so sehr für Christen ein Bild der Sünde und des Bösen, das an Jesus geschieht, und der Grausamkeit, sondern ein Sinnbild der Liebe, der größten Liebe, die je auf Erden geliebt hat, die sich hingegeben hat bis in den Tod. Die größte Erniedrigung dessen, der wie Gott war und auf sein Gottgleichsein verzichtet hat und wie ein Sklave wurde und den Menschen gleich und der bis zum Kreuzestod sich erniedrigt hat und tiefer nicht steigen konnte und der dann von seinem Vater erhöht wurde, ihm wurde der größte Titel gegeben, den ein Mensch oder eine Kreatur bekommen kann: Kyrios, der Herr. Der Gottmensch, denn Jesus wird sich nie von seiner menschlichen Natur auch in Ewigkeit nicht trennen. Er ist der Kyrios. Das heißt, das Kreuz ist für uns zu einem Symbol der größten Liebe, des Triumphes über das Böse, über die Sünde und den österlichen Sieg geworden. Das ist das Kreuz. Deswegen beginnen die Verse am können Donnerstag in der Liturgie mit diesen Worten: Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. In ihm ist das Heil geworden, Auferstehung und Leben. Nach dem noch einmal festlich gesungenen Gloria schweigen dann die Glocken, schweigt dann auch die Orgel. Das heißt, wir treten ein in die Passion Christi, die wir nachvollziehen wollen in unserer Seele. Denn es geht ja zunächst einmal darum, dass wir den Leidensweg mit Christus gehen, der ja auch ein Weg der Menschheit ist, um dann durch Tod und Auferstehung dann den Triumph feiern zu können. Aber zunächst müssen wir diesen Leidensweg mit Christus mitgehen. Deswegen schweigen die Glocken, schweigt die Orgel. In vielen Liturgien ist es sogar üblich, dass der Priester einer kleinen auserwählten Schar, vielleicht dem Vertretern des Pfarrgemeinderates oder den Ministranten, den Messdienern, als Diener die Füße wäscht. Also Fußwaschung als eine rituelle Handlung in der Liturgie, ein wunderbares Zeichen, das uns wieder vor Augen führen soll, wie Christus sich uns gegenüber erniedrigt hat und uns dann aufgefordert hat: Wenn ich euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander so tun. Denn wer unter euch der Erste sein will, der soll der Unterste und der Letzte sein. Das hat er aber zuerst einmal von sich selber gesagt. Er, der Höchste, der Größte war, er war wie Gott, er war Gott. Er hat sich so erniedrigt und deswegen können wir uns nicht göttlicher machen wollen, als Gott selber geworden ist für uns in der Niedrigkeit. Am Schluss des Gottesdienstes, der Liturgie des Gründonnerstag, ist dann eine feierliche Prozession der konsekrierten Gaben der heiligen Eucharistie in eine Nebenkapelle oder in ein Grab Christi. Das früher hatte man sehr oft eine Nachbildung des Grabes Christi, in das hinein man die Eucharistie versenkte, um sie dort in stiller Anbetung zu verehren, bis zur Osternacht, wenn Auferstehung geschah und die Eucharistie wieder als das lebendige Brot des Lebens aus dem Grab hervorgeholt wurde. In vielen Kirchen ist das heute noch Brauch, dass man in einer Nebenkapelle, in einem Nebenraum diese nächtliche Anbetung vor der Eucharistie hält. Ölbergstunde. Denn Jesus hat ja die Jünger damals gefragt: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Die Jünger waren damals eingeschlafen. Heute sollen wir wach bleiben. Und die Jünger sind es schließlich auch geworden, wach geworden, als sie nach dem österlichen Geheimnis, nach der Erfahrung der Auferstehung und der Geistsendung diese Wachheit geschenkt bekamen, die ja eine besondere Eigenschaft der Kirche sein sollte bis zum Ende der Zeit. Wir machen jetzt hier eine kleine Musikpause, damit wir zunächst einmal ein bisschen uns besinnen können, um dann mit den Gedanken fortzufahren.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Sendung Spiritualität. Heute mit einer Einführung in das österliche Triduum, heute am Gründonnerstag. Zu Gast ist Pfarrer Winfried Abel aus Fulda.
Liebe Radio Horeb-Familie, ja, das österliche Triduum, die drei österlichen Tage, sind Gründonnerstag, Karfreitag und die Osternacht und das Osterfest. Wir haben eben schon über den Gründonnerstag nachgedacht und über die Bedeutung dieser wunderbaren Ereignisse, in denen Christus sich in dieser Weise erniedrigt hat, dass er für uns zum Brot des Lebens geworden ist. Heute, jetzt in diesem zweiten Teil, möchte ich mit Ihnen zunächst einmal auf den Karfreitag zu sprechen kommen. Das Wort Kar oder Kara, auch wieder mittelhochdeutsch, bedeutet Klage, Trauer. Dieser Tag ist ein Tag der Klage, der Trauer. Wir lassen uns einmal ganz ein auf diese Mentalität, die den Jüngern damals auf der Seele lag wie ein finsterer Schleier, in dem sie erlebten, wie ihr Meister und Herr, auf den sie alle Hoffnungen gesetzt hatten, von ihnen genommen wurde. Sie konnten es noch nicht einordnen, sie konnten es nicht verstehen. Wie konnte der, den sie als Messias bejubelt hatten, an den sie geglaubt hatten, dass er es sei, der einmal sein Volk erretten würde, wie kann der so schmählich versagen oder so schmählich ums Leben kommen? Jesus hatte einmal gesagt, als man ihm vorwarf, dass seine Jünger nicht wie die Jünger des Johannes fasten, wie können die Gäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Wenn er ihnen aber genommen ist, dann werden sie fasten. Ja, nun ist es soweit. Der Karfreitag ist wirklich ein Fasttag geworden. Er war zunächst ein Fasttag für die Jünger Jesu, die es nicht begreifen konnten, die in tiefe Trauer, Verzweiflung, ja in tiefe Resignation verfallen sind. Sie konnten es alles nicht einordnen. Wir wissen heute mehr. Wir kennen das Ende. Insofern hat für uns der Karfreitag eine völlig andere Perspektive, als er dies für die Jünger hatte, die überhaupt keinen Horizont sahen. Jesus hatte zwar von seiner Auferstehung gesprochen, aber sie konnten sich das überhaupt nicht vorstellen. Sie stellten sich immer den Messias als einen diesseitigen Triumphator vor. Sie konnten ihn sich nicht vorstellen als den, der in dieser Welt Gottes seine Heimat, seine eigene Verwurzelung hatte, von dort aus seine Herrschaft in diese Welt hineinträgt und uns Anteil geben will an diesem Sieg durch den Tod hindurch und über den Tod hinaus. Das war ihnen fremd. Also zunächst einmal steigen wir ein und lassen wir uns ein auf dieses Fasten, auf diese Zeit der Klage, die wir am Karfreitag begehen. Deswegen findet am Freitag auch keine Eucharistiefeier statt. Es wird ein Gedenken an das Leiden Christi sein. Am Karfreitag wird man am Vormittag meistens in den Gemeinden den Kreuzweg beten, von Station zu Station eben die Schritte nachgehen, die Jesus in seinem Leiden gegangen ist. Oder am Nachmittag, meistens in der Sterbestunde Jesu, um 15 Uhr, dann die Karfreitagsliturgie, also das Gedenken des Sterbens Christi, feiern. Schon seit dem 4. Jahrhundert ging man in Jerusalem die Stationen des Leidens ab, vom Haus des Pilatus bis hin nach Golgotha, den Kreuzweg. So ist auch die Kreuzwegfrömmigkeit entstanden, die man in 14 Stationen vollzieht. Der Papst in Rom zog mit der Kreuzesreliquie im Mittelalter vom Lateran zu der Kirche Santa Croce in Jerusalem, wo die größte Kreuzesreliquie aufbewahrt wird, um dort das Kreuz zu verehren. Später kam dann zu diesem Gedenken an das Leiden und Sterben Christi noch eine Kommunionfeier hinzu. Das hing wohl damit zusammen, dass man sich in der katholischen Kirche einen gültigen Gottesdienst ohne Kommunion nicht vorstellen konnte. Heute ist es in manchen Gemeinden üblich, die Kommunionfeier auszulassen. Aber durchaus hat sie auch ihren Sinn, weil hier die Frucht des Leidens, die uns in der Eucharistie geschenkt wird, den Menschen zuteil wird, die gläubig das Leiden Christi verehren. Hat also durchaus seinen Sinn. Man muss es nur wieder neu erklären und betend durchdringen, um es den Menschen vor Augen zu führen. Die Liturgie des Karfreitag, also wie gesagt ohne Orgelbegleitung, beginnt ganz in der Stille. In der Stille zieht der Priester mit den Ministranten und dem ganzen Offizium ein in den Altarraum. Und dann beginnt es mit einem doch erschütternden oder bewegenden Zeremoniell. Der Priester wirft sich auf die Erde mit dem ganzen Offizium vor dem Altar hin. Und ja, wie eine Kreatur, die zum Sterben bereit ist, die einfach sich Gott zur Verfügung stellt, die tief in Trauer versunken des Leidens Christi jetzt gedenkt. So wie es bei Jesaja im Kapitel 53, dem vierten Gottesknechtlied, etwa angedeutet wird, so setzt er viele Völker in Staunen, Könige verschließen vor ihm den Mund. Stille, Ohnmacht. Der Mensch ist ausgeliefert, aber in der Hoffnung und im dankbaren Glauben an den, der den Tod überwunden hat. Dann steht der Priester auf und spricht eine Oration, also ein Tagesgebet vor der versammelten Gemeinde. Und schließlich wird dann das vierte Gottesknechtslied, dieser wunderbare Teil aus dem Buch Jesaja 53, vorgelesen, das ja fast, ich möchte fast sagen, eine genaue Schilderung des Leidens Christi ist, vorausgeschaut durch den Propheten, der die Erniedrigung dessen sieht, von dem er sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und er nennt den Gottesknecht den, der Erfolg hat, obwohl er so erniedrigt wird und schließlich von den Menschen getötet wird. Aber Erfolg hat. Darüber sollte man nachdenken, was das bedeutet. Nachösterlich begreifen wir das, was es heißt, er hat Erfolg, obwohl er so erfolglos menschlich geblieben ist. Dann wird die Leidensgeschichte nach Johannes verlesen. Das ist jetzt nicht nur Verkündigung im Sinne einer Erinnerung an etwas, was einmal war, sondern Vergegenwärtigung. Also im Grunde wird das, was in der Pesachnacht am Pesachabend in der jüdischen Liturgie, wenn man des Exodus, des Auszuges aus Ägypten gedachte und sich bewusst war, dass es nicht nur ein Gedächtnis des Vergangenen, sondern eine Vergegenwärtigung dessen war, was Gott an seinem Volk getan hat, so geschieht es jetzt in einer Unmittelbarkeit und in einer Gegenwärtigkeit, dass wir wirklich es erleben, wenn wir die Liturgie feiern, sind wir mitten dabei. Wir sollen also nicht bei der Grablegung stehen bleiben. Wir sollen die Nacht des Glaubens zwar einmal nachzuvollziehen versuchen. Wir sollen auch nachzuvollziehen versuchen, wie den Jüngern und der Gottesmutter Maria von Jesus zugemutet wurde, diese Zeit des Dunkels zu durchleiden und zu durchleben. Aber wir haben ja diese Verheißung der Auferstehung, die sich ja schon längst erfüllt hat, aus der heraus die Kirche ja heute lebt und die der eigentliche Grund der lebendigen Kirche ist, die ja die geisterfüllte Gemeinschaft der Heiligen ist, der Leib Christi. Wenn also diese Passion nach Johannes verlesen worden ist, dann sind wir also gewissermaßen mitten hineingenommen in dieses Geschehen, das in jeder Eucharistiefeier immer in derselben Weise vergegenwärtigt wird. Das heißt, wir sind, wenn wir dieses Geheimnis feiern, mit Jesus am Abendmahlstisch. Wir stehen mit Johannes und Maria Magdalena unter dem Kreuz. Wir sind Zeugen der Auferstehung Christi am Grab, wo der Engel sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist wirklich unter uns gegenwärtig. Es ist nicht eine bloße Fiktion, keine bloße Erinnerung, sondern es ist seine Gegenwart und auch sein vollmächtiges Wirken in seiner Kirche. Und deswegen dürfen wir dann auch im Anschluss an die Passion des Johannes dann die Fürbitten an Gott richten. Die großen Fürbitten, die ja immer das Anliegen nennen. Es wird für die ganze Welt, für die Kirche, für die Priester, für den Papst, die Bischöfe, für die Regierenden, für die Notleidenden, für die Kranken wird gebetet und immer wieder dazu aufgerufen, beuget die Knie, dann ist ein ehrfürchtiges Schweigen. Die Menschen gedenken diesem Schweigen des Anliegens, tragen auch ihre Anliegen mit vor Gott und dann heißt es wieder, erhebet euch. Auch das ist so ein äußeres Symbol für dieses sich erniedrigen und dann erhöht werden. Immer wieder dieses beuget die Knie, erhebet euch. Da spürt man schon, in diesem erhebet euch ist gewissermaßen schon Erhörung garantiert. Denn so wie Jesus erhöht worden ist, so ist die ganze Not der Menschheit gewissermaßen verklärt worden in diesem wunderbaren Geschehen der Auferstehung. Nach den großen Fürbitten, wo die ganze Welt mit hineingenommen wird, denn Christus ist ja die lebendige Fürbitte am Kreuz für uns geworden. Er ist in persona die schreiende nach Hilfe und nach Gerechtigkeit schreiende Menschheit in seiner Person. Im Hebräerbrief heißt es, mit lautem Schreien hat er Gott die Not dargebracht. Ja, er ist selbst diese Fürbitte geworden für uns. Und danach geschieht dann die Kreuzverehrung. Der Priester holt das verhüllte Kreuz nach vorne und dann wird es enthüllt und dann beugen alle die Knie vor dem Kreuz. Es ist wie ein Akt der Anbetung der Eucharistie. Denn Christus ist wirklich mitten unter uns gegenwärtig. Das Kreuz ist nur das äußere Zeichen für seine lebendige Gegenwart, die wir jetzt verehren. Das ist also der Karfreitag. Der endet dann in den meisten Liturgiefeiern mit der Austeilung, dem eucharistischen Teil der Heiligen Kommunion. Und die Menschen dürfen die Frucht des Leidens Christi empfangen, um dann selbst hinauszugehen und dieses Geheimnis in ihrem Leben weiter zu feiern. Schließlich kommt dann der Karsamstag bzw. die Osternacht. Der Karsamstag ist der Tag, in dem wir einfach im Schweigen verharren. Es ist die große Generalpause wie bei einer großen Musik, wo plötzlich alle Instrumente schweigen, um dann einem prächtigen Finale Raum zu geben. Ja, genau das geschieht. Hier halten wir den Atem an. Was wird kommen? Wir versetzen uns noch einmal in die Situation derer, die ratlos vor dem verschlossenen und versiegelten Grab stehen. Was wird jetzt geschehen? Und dann kommt die triumphale Osternacht. Das ist nicht, wie das vorhin zum Schluss der Nachrichten gesagt wurde, das Wochenende. Nein, es ist der Wochenanfang. Ostern ist der erste Tag der Woche. Die Christen haben nicht den Sabbat gefeiert, den letzten Tag der Woche, sondern die Auferstehung Christi, den ersten Tag der Woche. Und so feiern wir es heute auch noch, auch wenn der bürgerliche Kalender den Sonntag zum letzten Tag der Woche gemacht hat. Ostern ist für uns der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag. Das ist das Besondere der Christenheit immer gewesen. Es heißt, Christen feiern den ersten Tag der Woche. So hat man es auch in der Römerzeit gesagt. Das war das Besondere. Sine Dominico non possumus, hat einmal eine Märtyrergruppe gesagt in Nordafrika, die dem Statthalter in der Verfolgung der Christen zum Todesurteil vorgeführt wurde. Wir können ohne den Herrentag nicht leben, denn es ist der Tag der Auferstehung Christi. Durch die Neuordnung der Karwoche, das war 1955 durch Pius XII., hat man diesen verloren gegangenen Schatz der Osternacht wieder entdeckt und wieder eingeführt mit dieser wunderbaren Lichtfeier. Das Osterfeuer wird entzündet in der Finsternis. Es ist durchaus sinnvoll, in den steigenden Tag hinein, aus der Dunkelheit in das Licht hinein, das Osterfest zu feiern. um einfach diese wunderbare Symbolik zu erleben, aus Dunkelheit zum Licht. Ja, und wir dürfen dann das Osterfeuer entzünden, es gesegnet wird. An dem Osterfeuer wird die Osterkerze, Symbol des auferstandenen Christus. Später werden dann die Täuflinge von diesem Feuer empfangen in ihrer Taufkerze, um zu zeigen, du hast Anteil an dem Leben, das den Tod überwunden hat, an dem Auferstehungsleben Christi. In der Osterkerze wird es symbolisiert. Und dann zieht der Priester durch die dunkle Kirche mit dem Offizium ein oder mit der ganzen Gemeinde ein in den Raum. Dreimal erklingt dieser wunderbare Ruf, immer einen Ton höher. Lumen Christi, Lumen Christi, Lumen Christi. Ja, und dann wird die Osterkerze auf den Ständer gestellt, wird inzensiert und dann entströmt der Stille dieser wunderbare Lobgesang des Exultet, der Lobpreis auf die Osterkerze und das österliche Geheimnis. Ja, in der Osternacht erwartet die Kirche nächtlich Wache haltend die Auferstehung des Herrn. So steht es im Missale, im Messbuch geschrieben. So ist also der Samstag der Grabesruhe jetzt übergegangen in diese wunderbare Lichtfeier. Die Osterkerze ist entzündet, das Exultet erklingt, der Preisgesang, der die Kerze, das Licht, das die Finsternis besiegt, jetzt zu einem wunderbaren Lobpreis werden lässt. Dann immer noch in die Stille hinein die Lesungen aus dem Alten Bund. 7 Lesungen vom Buch Genesis über Exodus, Jesaja bis hin zu Ezechiel, von der Erschaffung der Welt, vom Exodus, vom Erbarmen Gottes und von dem neuen Herzen bei Ezechiel, das Gott uns anstelle des steinernen Herzens geben will. Er nimmt das Herz aus Stein aus unserer Brust und gibt uns wieder ein Herz aus Fleisch und Blut. Das ist Jesus Christus für uns. Denn seit Ostern und Pfingsten dürfen wir sagen, Jesus lebt in uns. Sind wir mit Christus gestorben, so werden wir auch mit ihm auferstehen und leben. Das kommt dann in der Lesung aus dem Römerbrief Kapitel 6 in der Epistel, in der Liturgie vor. Das dreifache Halleluja braust auf. Die Orgel fängt wieder an zu spielen in einem großen Jubilus. Die Benediktinerin Emiliana Löhr hat das in einem liturgischen Betrachtungsbuch so ausgedrückt. Dieses Halleluja steigt mit schwerem Flügelschlag auf. Es ringt sich empor aus dem Grabe Adams und trägt an seinen Schwingen die Blutstropfen Christi. Es ist das Hochzeitslied der Paschanacht. Das erste Halleluja der Osternacht ist ein Mysterium und unaussprechlich wie alle Mysterien. So wie dieses Halleluja ist das ganze Christenleben ein zartes, verhaltenes Freudenlied, das mitten in der Leidensnacht der Zeit den Aufgang des ewigen Tages begrüßt. Ja, liebe Radio Horeb-Familie, dieses Halleluja kann man auch in der Ukraine singen und im Gazastreifen. Ja, das ist das große Geheimnis. Das ist unser Leben. Unser Leben aus der Finsternis zum Licht. Ja, und wenn dann das Evangelium erklingt von der Auferstehung Christi, dann ist wirklich Ostern. Ja, nach der Verkündigung, hoffentlich eine feierliche, festliche, die den Menschen wieder diese ganze Osterfreude ins Herz hinein bezeugt, verkündet, wie Feuer hineinwirft. Danach wird dann die Liturgie unterbrochen durch die Taufliturgie, durch die Wasserweihe, das Osterwasser wird geweiht und Die Osternacht ist eigentlich die Taufnacht. Alles geht auf diesen Tag hin. In der früheren Zeit, wo ja in der ersten kirchlichen Epoche meistens die frisch Bekehrten, also Erwachsenen, getauft wurden, war die Osternacht der eigentliche Tauftermin für die Kirche. Heute ist es schön, es gibt ja immer mehr Erwachsenentaufen heute, mehr als früher, weil heute wir in einer Gesellschaft leben, die immer mehr der römischen gleicht. Das Heidentum nimmt zu, das Christentum wird immer geringer. Und wer sich zum Christentum bekehrt, der entscheidet sich meistens als Erwachsener. Deswegen gibt es heute wieder vermehrt die Erwachsenentaufen. Ja, und da wird also diese große österliche Zeremonie in der Taufe jetzt auf einmal für uns zu einem Ereignis, zu einem gegenwärtigen Ereignis. Der Auferstandene wird jetzt lebendig in denen, die ihn empfangen in der Taufe und in der Eucharistie. Die Tauferneuerung. Die ganze Gemeinde erneuert ihre Taufversprechen, wenn der Priester fragt, wieder sagt ihr dem Satan, glaubt ihr an Gott den Vater, glaubt ihr an Gott den Sohn Jesus Christus, glaubt ihr an den Heiligen Geist, und dann kommt es hoffentlich aus tiefster Überzeugung, ja, ich glaube. In Klammern darf man immer dazu sagen, Herr, hilf meinem Unglauben. Das Weihwasser, das frisch geweihte Osterwasser wird nun verteilt. Die Menschen werden damit besprengt und empfangen sozusagen die neue Taufe, die Erneuerung ihrer Taufe, indem sie sich neu zu Christus bekennen, auch im Glaubensbekenntnis. Ja, und dann geschieht das Wesentliche in den Mysterien der Eucharistie, dass Christus jetzt wirklich unter uns gegenwärtig wird. Jetzt fließt die ganze österliche Gnadenfülle vom Altar in die Gemeinde hinein. Der Altar wird zu einer Quelle des Lebens. Die Menschen dürfen empfangen ihn, der gekommen ist, um alle Menschen zu retten. Die Eucharistie am Ostermorgen ist die große Eucharistie. Und dann erklingt der prächtige Hymnus Victime Paschali Laudes, dem Preisgesang auf das Osterlamm, singt das Los, das Lob dem Osterlamme, bringt es ihm dar, ihr Christen. Das Lamm hat die Schafe erlöst. Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf. Des Lebens Fürst, der starb, herrscht nun lebend. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen. Das Grab des Herrn sah ich offen, Christus von Gottes Glanz umflossen. Ich sah Engel in dem Grabe, die Binden und das Linnen. Er lebt, der Herr, meine Hoffnung. Er geht euch voran nach Galiläa. Ja, der Herr ist auferstanden, wahrhaft auferstanden. Du Sieger und König, hab Erbarmen. Amen. Halleluja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, noch sind wir im Gründonnerstag. Ich möchte mit einigen Worten von Hans-Urs von Balthasar noch einmal von dem Gründonnerstag, dem Ölberg, hinüberführen in den österlichen Sieg. Aus dem Buch Das Herz der Welt von Hans-Urs von Balthasar, darin lesen wir, wie Jesus am Ölberg versucht wird. Überkommt dich endlich die Angst, Angst, von der die Menschen nicht wissen, nicht die Angst vor einer drohenden Katastrophe, denn solche Angst ist begrenzt, sie hat ihren Gegenstand und das Bewusstsein des Menschen ist darauf gelenkt und immer bleibt als ein untrennbarer Begleiter der Angst bei uns Menschen die Hoffnung, vielleicht kann ich mich doch noch retten aus dem brennenden Haus. Vielleicht gelingt es doch, zur rechten Zeit den verschütteten Stollen zu erreichen. Vielleicht werde ich im letzten Augenblick doch noch begnadigt. Was du leidest, ist keine geformte Angst. Es ist eine Angst ohne Ufer, die Angst an sich, die Angst, die der Kern der Sünde ist, die Angst vor Gott und seinem unentrinnbaren Gericht, die Höllenangst, die Angst davor, in Ewigkeit das Antlitz des Vaters nicht mehr zu schauen, endgültig fallen gelassen zu sein von der Liebe und jeglicher Kreatur. Vater rufst du, wenn es möglich ist. Aber es ist nun einmal nicht möglich. Jeder Bruchteil, jeder Strohhalm einer Möglichkeit ist verschwunden. Du rufst ins Leere, Vater. Das Echo hallt wieder. Der Vater hat nichts gehört. Du bist zutiefst hinuntergesunken. Wie sollten sie dich dort oben im Himmel noch hören? Vater, ich bin dein Sohn, dein Geliebter. Vor aller Zeit aus dir geborener Sohn. Aber der Vater kennt dich nicht mehr. Du bist zerfressen vom Aussatz der ganzen Schöpfung. Wie sollte er noch dein Gesicht erkennen? Der Vater ist zu deinen Feinden übergegangen. Zusammen haben sie ihren Kriegsplan gegen dich ausgeheckt. So sehr hat er deine Mörder geliebt, dass er dich, seinen Eingeborenen, verriet. Er hat dich aufgegeben wie einen verlorenen Posten, dich fallen gelassen wie einen verlorenen Sohn. Bist du sicher, ob es ihn wirklich noch gibt? Gibt es einen Gott? Und dann schließt Urs von Balthasar diesen Gedanken mit den Worten: Das war mein Sieg. Im Kreuz war Ostern. Im Tod war das Grab der Welt gesprengt. Im Sturz ins Leere war die Himmelfahrt. Nun fülle ich die Welt und jede Seele lebt zuletzt von meinem Sterben. Halleluja. Amen.
Einen herzlichen Dank für diesen Vortrag von Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Unser Thema heute in der Sendung Spiritualität war eine Einführung in das österliche Triduum. Herr Pfarrer Abel, herzlichen Dank für Ihre Gedanken und für Ihre Einführung. Darf ich Sie zum Schluss vielleicht um ein Gebet bitten für alle, die jetzt zugehört haben, und um Ihren Segen?
Ja. Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Offenbarung deiner Liebe. Denn alles, was wir jetzt in diesen Tagen feiern, ist durchdrängt von deiner Liebe, auch das Leid, ja besonders das Leid, dein Kreuzesleiden, deine Schmerzen, deine Angst, alles durchdrängt von der göttlichen Liebe, die sich aller Menschen erbarmt. Deshalb bitten wir dich, Herr, lass auch uns von deiner Liebe leben und neu auferstehen, wachsen in der Gnade dir entgegen und Zeugen werden für dieses freudige Ereignis des Siegers über Sünde und Tod. Denn du hast den Tod bezwungen, auch in unseren Herzen. Und darum bitten wir dich um den Segen für alle, die jetzt zugehört haben und für alle, für die wir Segen erbitten dürfen. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist segne euch. Er schenke euch Anteil an der österlichen Freude und an dem österlichen Sieg Jesu Christi. Der dreifaltige Gott sei unter euch gegenwärtig und wirksam und schenke euch das neue Leben. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
Einen herzlichen Dank an Pfarrer Winfried Abel für seine Gedanken zum österlichen Triduum. Das war heute unser Thema in der Sendung Spiritualität. Diese Sendung können Sie in Kürze auch in unserem Podcast-Bereich finden und nachhören. Ausführliche Informationen zum Programm finden Sie zudem auch auf unserer Internetseite unter horeb.org. Für Sie im Studio ist Johannes Wiczorek.